Okay, ready? Let's go for the last walk. Also, wenn wir sind Kultur, Raumenergie aus dem Quantenvakuum, jetzt Teil 2 für Techniker und Finanzwissenschaftler.
Ich versuche es trotzdem so zu halten, dass es möglichst für alle verständlich ist, also nicht nur für Techniker und Naturwissenschaftler. Wenn man die Anwendungen wirklich erklären will, dass man versteht, warum es funktioniert, dann kommt man halt oft auch in den Bereich rein, dass es schwierig wird, ganz auf die Technik zu verzichten. Wenn ich Differentialgleichungen rechne, dann gibt es dafür keine populärwissenschaftliche Formulierung. Das ist halt so. Fundamentale Anwendung, Anwendung für Raumenergiewandlung heißt eigentlich, ein Gerät zu bauen, was das kann, was andere Geräte auf der Welt schon haben. Also zum Beispiel der LUTEC-Konverter. Ich will das auch, dass wir auch einen haben. Meine Idee ist, dass man sagt, freie Energie für freie Menschen. Das habe ich immer als Wahlspruch oben drüber geschrieben. Das heißt, man müsste so ein Ding bauen und dann möglichst weit verbreiten, dass es möglichst viele Menschen einfach haben und dann ist er nicht mehr wegzukriegen. In Anbetracht der Tatsache, dass ich keinerlei Möglichkeiten habe, experimentell noch irgendetwas zu machen, habe ich mal nur die Theorie dazu entwickelt. Nun ist aber meine Zeitknappheit inzwischen so weit fortgeschritten, dass ich gesagt habe, ich mache es halt so gut ich es kann. Das heißt, das, was da in Theorie vorgeführt wird, ist ein Prinzipbeispiel, das soll aufzeigen, wie muss man rangehen an so eine Theorie. Das heißt, der philosophische Hintergrund, der geistige Unterbau, der ist natürlich entwickelt. Bei der Numerik selber lebe ich auch mal damit, wenn eine Ungenauigkeit drin ist, nach dem Motto, da ist eine Formel aus dem Lehrbuch, aus einer Formelsammlung rausgetippt, und wenn die mal einen Faktor 2 oder 3 ein falsches Ergebnis liefert, dann ist mir das für so ein Prinzipdemonstrationsbeispiel ziemlich egal. Einfach nach dem Motto, dann sieht ja jeder, wie man an so ein Problem rangeht. Wenn ich selber die Möglichkeit hätte, sowas zu bauen, dann wäre mir das natürlich nicht egal. Dann müsste man natürlich schon präzise ausarbeiten, aber in Anbetracht der Tatsache, dass ich überhaupt gar nichts mehr ausarbeite, kann ich auch keine Tippfehler mehr rausmachen. So weit ist es inzwischen. Das heißt, wir leben halt einfach mit dem ersten Aufguss und die Korrekturen muss dann halt jeder selber machen. Alles, was ich benötige als Voraussetzung, das hatte ich vorhin schon gesagt, ist die endliche Ausbreitungsgeschwindigkeit der Felder im Raum. Es muss nicht Lichtgeschwindigkeit sein. Ich kann mal als Arbeitshypothese irgendeinen Wert für die Ausbreitungsgeschwindigkeit einsetzen. Ich habe spaßeshalber mal für erste Musterrechnungen, damit es anschaulich war, eine Ausbreitungsgeschwindigkeit von 4 Meter oder 7 Meter pro Sekunde irgendeinen kleinen Wert einsetzen. Ist ja egal. Es geht nicht um die Numerik, es geht nur um eine Prinzipdemonstration. Später habe ich dann mal 3 mal 10 hoch 8 Meter pro Sekunde eingesetzt. Auch wieder nach dem Motto, kommt vielleicht einer sinnvollen Numerik näher, auch wieder egal, mit welcher Geschwindigkeit sich nun die Felder tatsächlich ausbreiten. Frage, was ist ein elektrisches Feld? Wenn Sie meinen, Sie wüssten es, erklären Sie es mal spaßhalber dem Nachbarn. Das ist ganz einfach. Die meisten Leute erklären mir dann eine Messmethode für elektrische Feldstärke. Das ist aber nicht das, was ich gefragt habe, sondern ich will eine philosophische Konzeption haben, wie stelle ich mir eigentlich die grundsätzliche Entität des Feldes vor. Ich will auch nicht das hören, was die MathematikerInnen sagen, dass sie sagen, ein Feld ist eine mehrdimensionale Funktion, also eine Funktion mit einem mehrdimensionalen Argument. Es gibt Skalarfelder, wie zum Beispiel das Potential, oder es gibt Vektorfelder, da ist auch noch mehrdimensionaler Wert. Aber die mathematische Beschreibung, also eine Funktion von R3 nach R3, und darum geht es mir auch nicht, sondern es geht mir um eine Vorstellung, was muss es physikalisch sein. Und damit begann meine Überlegung, was so ein Feld sein könnte, mit dem Lagrange-Operator des Photons in elektrischen und magnetischen Feldern. Der geht zurück auf Heisenberg und Euler, formuliert, Sie merken schon, Heisenbergs Zeit, also Gründerzeit der Quantenmechanik. Da stecken feldfreie Terme natürlich hier drin, da stecken aber auch Terme für E und B. Also E ist ein elektrisches Feld und B ist ein magnetisches Feld drin. Und aus diesem Lagrange-Operator lässt sich mit den Methoden der Quantenelektrodynamik die Propagationsgeschwindigkeit des Photons ausrechnen und die wird eben durch ein elektrisches oder durch ein magnetisches Feld beeinflusst, wie man hier sieht. Das heißt, in normaler Sprache für den Nichtphysiker, wenn ich Licht durch ein elektrisches oder magnetisches Feld laufen lasse, dann läuft das Licht ein wenig langsamer als im feldfreien Vakuum. Also ich schalte eine Lampe ein, lasse das Licht mit Lichtgeschwindigkeit durchs Vakuum laufen, dann kann ich die Vakuumlichtgeschwindigkeit messen, jetzt lege ich ein Feld an und dann ist die Geschwindigkeit ein bisschen kleiner. Der Effekt ist ziemlich gering, also das ist ein Effekt irgendwo in der 20. oder 30. Stelle hinterm Komma, aber die Ausbreitungsgeschwindigkeit der Photonen wird durch Felder verringert. Und das ist genau der Ansatzpunkt, den ich brauche, um zu sagen, ich habe ein Konzept, wie ich ein elektrisches Feld verstehen könnte. Also was kann ich mir unter einem elektrischen Feld vorstellen? Das ist eine physikalische Entität, die die Ausbreitungsgeschwindigkeit elektromagnetischer Wellen reduziert. Und das geht eben mit Photonen. Photonen sind die Quantenzustände nicht im Grundzustand, sondern in höheren Zuständen, also angeregten Zustände. Und jetzt postuliere ich mal ganz frech, dass es mit dem Grundzustand n gleich 0, also mit den Nullpunktwellen, die die Raumenergie ausmachen, auch so sein sollte. Das heißt, ein elektrisches Feld besteht darin, dass es die Laufgeschwindigkeit der Nullpunktwellen, die die Raumenergie ausmachen, verringert. Man muss aber die Feldenergie in der verringerten Laufgeschwindigkeit stecken. Das Ganze ist dann anschaulich so zu verstehen, ich habe hier drüben eine grüne Metallkugel, die ist mit einer Ladung Q aufgeladen und hier in der Mitte gibt es eine Metallplatte und wie wir wissen, schirmen Metallplatten ja elektrische Felder, also elektrostatische Felder ab. Jetzt läuft eine Nullpunktwelle der Raumenergie, eine stellvertretend für ganz viele, ich müsste natürlich alle Wellenlängen hinzeigen, ich greife einfach mal eine raus, um die Darstellung zu ermöglichen, die läuft hier an der Ladung vorbei und da sie im feldbehafteten Raum läuft, wird sie ein bisschen komprimiert. Die Wellenlänge ist etwas kürzer, die Frequenz bleibt, das heißt, pro Oszillation macht sie weniger Strecke, läuft also langsamer. Das tut sie hier in dem Raum, wo das Feld ist, und ab der metallischen Platte läuft sie wieder mit der Vakuumlichtgeschwindigkeit, weil da ja kein Feld ist. Das können Sie natürlich auf alle elektromagnetischen Wellen der Raumenergie übertragen, aber das Entscheidende ist eben, dass das elektrische Feld nichts weiter tut, als die Wellen der Raumenergie zu beeinflussen. Casimir hat zwei Platten hingehalten und gesagt, wir lassen einige Wellen der Raumenergie weg, dadurch entsteht eine Kraft. Ich mache etwas Ähnliches, aber anderes. Ich sage, ich halte eine Platte neben der Ladung. Dadurch fallen nicht einige Wellen weg, sondern alle Wellen werden ein bisschen in der Wellenlänge verändert. Jetzt steckt in der Kompression der Wellenlänge oder in der Erhöhung der, also in der Kompression der Wellenlänge eine Energieerhöhung drin. Das heißt, im Raum mit Feld ist die Energie der Nullpunktswellen etwas größer als im Raum ohne Feld. Das ist die Feldenergie. Also wenn ich versuche, die Energie der Nullpunktswellen zu berechnen nach den Regeln der Quantenmechanik, dann muss die Differenz zwischen hier und hier genau die Feldenergie sein. Ja eben, da geht kein... Also die Nullpunktswellen gehen beim Casimir auch durch, außer wenn es Knoten an der Platte gibt. Das ist kein Licht, das sind die Nullpunktswellen. Und das mache ich einfach in Analogie zu Casimir, der ist ja immer in experimentell bewiesen. Alles, was nicht gerade den Knoten an der Platte hat, geht durch. Das hatte ich beim ersten Teil des Vortrags ja auf die originale Publikation des Casimir zurückgeführt. Eben, und darum gehen alle durch. Genau das ist der Punkt. Jetzt ist Folgendes. Die Welle läuft darüber, trifft auf die Metallplatte und hat hier drüben weniger Energie. Wo bleibt die Energie? Bei Casimir bleibt die Energie in den Platten. Hier auch. Das ist die Energie, die auf die Coulomb-Kraft zurückgeht. Also die elektrostatische Ladung zieht ja die Metallplatte an. Das ist die Kraft, die der Kasimir-Kraft entspricht. Diese anziehende Kraft. Die ist nur anders zu berechnen, weil sie ein anderes Phänomen ist. Ich habe hier ja die Coulomb-Kräfte. Das heißt, die Welle bringt viel Energie, gibt ein wenig Energie an die Platte ab und geht mit der verbleibenden Energie des feldfreien Vakuums weiter. Die Differenzenergie führt zur Coulomb-Kraft. So müssen wir uns das vorstellen.
Versteht es immer noch nicht. Die Welle, die zum Erdplatte kommt, die wird reflektiert meistens.
Bei Kasimir gehen die durch.
Und ich mache jetzt an Mikrowellen.
Das müssen ja keine Mikrowellen sein. Wenn Sie sagen, Metallplatten sind für Mikrowellen Spiegel, dann denke ich an die Geschichte, wie die Elektrizitätskonstante, dieses Epsilon R, also die relative, von der Wellenlänge der Mikrowelle abhängt. Also wenn Sie ein sichtbares Licht drauf machen, dann ist es wieder ganz anders als bei Mikrowellen und das hängt von der Wellenlänge ab. Sie können ja zum Beispiel auch das Epsilon R sogar mit dem Imaginärteil hinkriegen, wenn Sie auf Glas gehen. Also da passieren die tollsten Sachen. Da will ich mich aber nicht an einer speziellen Wellenlänge fixieren, sondern wir haben ja im Spektrum der Nullpunktswellen des Quantenvakuums alle Wellenlängen. Also von 0 bis, ja, entweder bis unendlich oder bis zum Abschneideradius, wie der Arztspalt Müllers hat. Also das heißt, da bleibt uns nichts anderes, als zu sagen, die gehen im Wesentlichen alle durch, bis auf ein paar endlich viele, die sie jetzt durch ein besonderes Verhalten ausnehmen.
Das heißt, die Energiedifferenz, dass es die Tatsache ist, das fängt auf den Motor.
Richtig. Das ist im Prinzip auch das, was den Luftballon hochzieht. Also es ist immer passiert es, wenn Sie die Energie in die Platte reingehen lassen. Das wird berechnet von den Elektroingenieuren mit der Spiegelladungsmethode. Und zwar habe ich hier die Ladung, hier die Spiegelladung, also das ist die Sie praktisch fühlen, dadurch, dass die Platte vorhanden ist. Die Feldlinien von der Ladung würden, wenn keine Platte vorhanden wäre, ja einfach radialsymmetrisch in alle Richtungen nach außen gehen. Und die Platte verformt, das ist herauskopiert aus dem Lehrbuch der Elektrodynamik Becker-Sauter. Die Platte verändert den Verlauf der Feldlinien und dann kriegen Sie den Verlauf, den ich da links vorhin mal mit der Hand skizziert habe. Also das, was da passiert, durch die Veränderung der Wellenlänge ist das, was Elektrodynamiker oder Elektrostatiker, ist egal, also Elektroingenieure im Allgemeinen der Spiegelladungsmethode zum Beispiel berechnen. Sie können auch andere Rechenmethoden verwenden.
Eine Frage, die Nullpunktwellen, die kommen vom Elektron raus, aus dem Licht, das vorher war?
Nein, das sind Feldlinien, das sind keine Nullpunktwellen.
Die gehen nur durch das Elektron durch, oder?
Ja. Die Raumenergie ist überall im Raum vorhanden. Das heißt, die kommen von hinten aufs Elektron, gehen durch. Die sind überall allgegenwärtig. Nicht dadurch, dass sie auf das Elektron treffen, sondern sobald sie ein Feld sehen, komprimieren sich. Das heißt, sie laufen von ganz weit her und je näher sie dem Elektron kommen, umso stärker wird das Feld, umso mehr werden sie komprimiert. Laufen mit ganz kurzer Wellenlänge am Elektron vorbei und so weiter. Je weiter sie wieder wegkommen vom Elektron, umso schwächer wird das Feld, umso schwächer wird auch die Kompression. Das Elektron ist nicht verantwortlich für die Kompression, sondern die erzeugte Feldstärke. Das Elektron ist ja nur die mögliche Quelle, die unser Feld macht. Ja, natürlich, das war ja mein Experiment. Also das ist praktisch der Hintergrund, der mir sagt, warum mein Experiment geht. Die Nullpunktwellenladen auf die Platte geben da die Energie ab und dann laufen die mit weniger Energie weiter. Auf die Weise versteht man, warum mein Experiment die Raumenergie war. Das war ja vorhin diese Geschichte mit der endlichen Ausbreitung. Da der Kollege von der TU Wien hat dann gefragt, warum ist das dynamische Verhalten zu merken. Und das ist genau hier der Punkt. Hier, das ist sozusagen die Antwort, die ich ihm im zweiten Teil versprochen habe, die ist hier. Richtig, das Ding ist ja aus dem Leben. Die Wellen laufen durch und durch die Veränderung der Wellenlängen geben sie die Energie ab. Das geht aber ja nur, weil die mit endlicher Geschwindigkeit durchkommen. Das kann man sich so vorstellen. So eine Nullpunktenergiewelle, die kann hier von außen kommen, geht immer näher ans Elektron ran, hat an der Stelle eine ganz stark konvergierende Wellenlänge und geht vorbei und auf der anderen Seite läuft es wieder raus und die Wellenlänge geht wieder zurück. Wie stark die Wellenlänge komprimiert ist, ist nur entscheidend, wie stark die Feldstärke ist. Und so stellen wir uns dann praktisch die Wirkung des Coulomb-Gesetzes aufgrund der Kompression der Wellenlängen der Raumenergiewellen, also Nullpunktswellen, vor. Wenn ich diese Konzeption mache, dann kann ich nämlich durch ein unterschiedliches Feld gezielt steuern, wie schnell die Wellenlängen laufen, wie schnell die Raumenergiewellen laufen. Das ist der Trick dabei. Also elektrische und magnetische Felder verändern die Nullpunktswellen des Quantenvakuums, jene, die für die Raumenergie verantwortlich sind, und zwar in Frequenz, in Wellenlänge und in Ausbreitungsgeschwindigkeit und damit natürlich auch im Energiegehalt. Das heißt, mein elektrostatisches Feld, ebenso wie magnetisches Feld, pumpt mir sozusagen Energie in die Raumenergiewellen rein. Und wenn ich jetzt, wenn diese aufgepumpten Wellen auf eine Metallplatte treffen lasse, dann kriege ich die Energie wieder raus und es treibt mich die Metallplatte an. Das ist im Prinzip das, was von der Konzeption her dahinter steckt. Unter geschickter Benutzung des Feldes kann ich die Nullpunktswellen um ein Stückchen Energie erleichtern. Das geht aber nicht nur mit dem elektrostatischen Rotor, den ich Ihnen vorgeführt habe. Damit geht es schon. Das ist für mich schön, weil es halt im Experiment bequem aufzubauen war. Aber es ist nicht sonderlich effizient. Deshalb habe ich ja nur diese paar hundert Nanowatt. Man muss jetzt eine Methode finden, um die Energie viel effizienter rauszukriegen aus den Raumenergiewellen. Und darum geht es eigentlich. Das ist der Teil, über den ich jetzt sprechen will. Die Folie hatte ich vorhin schon über die Energiedichte. Also ich will gerne mit dem magnetischen Feld arbeiten, weil die Energiedichte einfach größer ist. Dann komme ich zu dem Punkt, dass ich sage, da kann ich effizienter die Energie aus den Raumenergiewellen rausholen. Und jetzt schauen wir uns das mal an. Also entscheidend für die technische Nutzung ist die Ausbreitungsgeschwindigkeit des elektrischen und des magnetischen Feldes und der Wellen in diesen Feldern. Also wir haben mehrere Ausbreitungsgeschwindigkeiten, die wir nebeneinander stellen müssen. Das ist keine mathematische Formel. Ich überstrapaziere sie jetzt nicht mit Mathe, sondern das ist ein konzeptionelles Problem. Die Felder breiten sich mit endlicher Geschwindigkeit aus und die Wellen darin auch. Ich möchte das mal veranschaulichen durch eine Skizze von sechs Zeilen untereinander, 1, 2 und so weiter bis 6, die ich auf den nächsten 6 Folien mal Zeile für Zeile darstelle. Das ist nur eine Übersicht über die nächsten 6 Folien, dass Sie sehen, was Sie erwarten. Hier links habe ich eine grüne Metallkugel, die kann hier ungeladen sein oder die kann ich aufladen, hier unten ist sie wieder ungeladen. Also ich nehme eine Metallkugel und lade sie kurz mal auf und dann entlade ich sie wieder. Kann ich ja mit der Spannungsquelle machen, aufladen, entladen. In dem Zustand, in dem die Kugel hier oben ungeladen ist, habe ich ja kein Feld und die Nullpunktswellen des Quantenvakuums, die laufen einfach fröhlich mit Vakuum, Ausbreitungsgeschwindigkeit durch. Jetzt lade ich das auf. Zu einem bestimmten Zeitpunkt hatte ich es aufgeladen. Und zwar zu dem Zeitpunkt, als dieses Stück rote Welle gerade die Ladung Q verlassen hat. Und ab dem Zeitpunkt, ab dem die grüne Kugel aufgeladen worden war, läuft die Nullpunktswelle langsamer. Das heißt, die rote Welle, die zuvor noch aufgeladen war. Jetzt merkt man die Wechselwirkung zwischen der Ausbreitungsgeschwindigkeit der Felder und der Wellen. Die rote Welle, die zuvor durchgelaufen war, bevor die grüne Kugel aufgeladen war, die läuft nach wie vor mit der Geschwindigkeit, die sie halt hat. Das Feld kommt ja nicht hinterher, das holt die rote Welle ja nicht ein. Die blaue Welle läuft langsamer. Deswegen entsteht hier eine kleine Lücke zwischen der roten und blauen Welle. Die Lücke wird größer, wenn wir uns die Sache ein bisschen später betrachten, also das ist immer noch aufgeladen, die rote Welle läuft so vor sich hin und die blaue Welle trottet etwas gemächlicher hinterher, bedingt durch das Feld, die Lücke wird größer, so ist es halt. Jetzt nehme ich die Ladung wieder weg. Ich entlade die Kugel wieder. Immer noch ist es so, dass die rote Welle läuft und die blaue langsamer hinterherläuft. Aber ab dem Moment, ab dem die grüne Kugel entladen worden war, läuft natürlich die Nullpunktswelle wieder mit dem feldfreien Tempo durch. Ist sozusagen Überholer. Deshalb habe ich einen Überlapp zwischen der roten und der blauen Welle. hier ist der Überlapp größer. Jetzt gehe ich da nochmal zurück und jetzt kommt nämlich der Kasus Knacktus, der Knackpunkt. An dieser Stelle fehlt die Nullpunktwelle. Das bedeutet, dass sie beim Hinhalten einer Metallplatte auch keine Energie überträgt. An dieser Stelle habe ich die Nullpunktwelle doppelt. Das bedeutet, dass ich beim Hinhalten einer Metallplatte die Energie doppelt übertrage. Das bedeutet, dass ich hier eine reduzierte Coulombkraft kriege und hier kriege ich eine erhöhte Coulombkraft. Das heißt, durch das Aufladen und Entladen der Wellen, der grünen Kugel, wird die Coulombkraft größer oder kleiner. Aber hier links anders als hier rechts, ist klar, weil die unterschiedlichen Laufzeiten sich ja über die Zeit immer weiter vergrößern. Wenn ich ein Auto überhole und ich fahre schneller als der Überholte, dann wird ja der Abstand zwischen uns über die Zeit immer größer. Und deshalb ist es hier eine andere Kraft als hier. Die beiden Kräfte gleichen sich nicht genau aus. Nicht mehr, weil hier noch ein Überlapp ist, der wird immer größer. Im nächsten Fall ist der Überlapp noch wesentlich größer. Ist klar, das heißt, dass ich hier wesentlich mehr Coulombkraft kriege an der Stelle. Das Ganze möchte ich mal folgendermaßen eben sagen. Man kann auf die Weise eine Erhöhung bzw. eine Reduzierung der Wechselwirkungskräfte im Vergleich zum statischen Gesetz kriegen. Also in der statischen Näherung, wo ich nur das simple Coulomb-Gesetz hatte, ohne die Zeitabhängigkeit und Ausbreitung der Felder, da war ja die Kraft einfach statisch nur vom Ort abhängig. Das ist sie jetzt nicht mehr, sondern sie wird auch vom Bewegungszustand der Ladungspartner abhängig. Weil ja die endliche Ausbreitungsgeschwindigkeit ist. Das ist im magnetischen Fall übrigens in völliger Analogie zum elektrischen Fall zu verstehen. Was natürlich das Coulomb-Gesetz und auch das Biot-Savart-Gesetz und die Lorentzkraft, also die Berechnung der Kräfte, unheimlich verkompliziert. Also die Berechnung der Kräfte, die wird so gewaltig komplizierter, dass ich ein Verständnis dafür habe. Wenn die Kollegen sagen, wir möchten das nicht, das wird uns einfach zu mühsam. Andererseits habe ich kein Verständnis für diese Faulheit, weil sie uns den Blick auf die Raumenergie verstellen. Also in dieser bequemen Näherung von Coulomb, da sehe ich ja nicht mehr den tatsächlichen Effekt der Ausbreitungsgeschwindigkeit, dann kann ich die Raumenergie nicht mehr greifen. Und jetzt sage ich Folgendes, es müsste uns gelingen, eine Bahnkurve herzustellen. Ich nehme also zwei Gegenstände, die ich gegeneinander bewegen kann. Ein Gegenstand, noch ein Gegenstand und bewege die irgendwie zueinander im Raum so, dass bei einer geschlossenen Bahnkurve nicht die klassische Energie erhalten bleibt. Ich ziehe die irgendwie auseinander mit verringerter Coulombkraft und ziehe sie dann wieder zusammen mit erhöhter Coulombkraft oder umgekehrt, je nachdem, so, dass ich nach einem geschlossenen Zyklus aufgrund der Zeitabhängigkeit dieser ganzen Propagationsgeschwindigkeiten, die da alle miteinander verknüpft werden müssen, die Energieerhaltung nicht auf die klassische Energie beschränkt bleibt, sondern dass die Raumenergie, die da mit den Wellen mitspielt, auch mitmachen darf. Und in dem Moment, wo ich das erreiche, kriege ich einen Raumenergiekonverter, der nutzbar wird. Also ich merke schon, es ist reichlich für die Techniker gedacht und für die Laien mühsamer, aber machen wir uns nichts draus, ich habe ein Bild zur Veranschaulichung. Sie kennen das statische Bild. Das hier ist statisches Bild der Gravitation. Ich lasse Wasser bergab laufen. Moment, wo geht's los? Hier geht's los, da unten. Da läuft das Wasser jetzt bergab. Sie sehen, wie Treppenstufe nach Treppenstufe nach Treppenstufe das Wasser immer runterläuft. Treppenstufe für Treppenstufe, Stufe. Und dann das Rädchen antreiben und dann ständig mit der Treppenstufe für Treppenstufe bergab. Moritz Cornelis Escher war ein holländischer Künstler, der hat viele solche fantastischen Sachen gemalt. Das ist natürlich die groteske Variante, die nicht funktioniert. Das ist ein Kunstgegenstand mehr nicht. Das ist das statische Bild. In dem statischen Bild können Sie es nicht kriegen. Also das wäre die Vereinfachung, die Näherung ohne die Dynamik der Felder und dieses Weglassen der Dynamik der Felder würde uns eben den Blick auf die Raumenergiewandlung verstellen. Aber in Wirklichkeit sieht es so aus, und das ist jetzt mein Bild, das ist nicht mehr statisch, das müssen Sie jetzt dynamisch betrachten, wenn Sie es verstehen wollen, und dann haben Sie den Blick auf die Raumenergiewandlung. Ich habe in senkrechter Richtung, also in Ordinatenrichtung, die Zeit aufgetragen zu drei Zeitpunkten. Zeitpunkt T wie Time, A wie C. Hier drüben genauso. Wir betrachten mal nur die linke Hälfte. Die rechte kann man dann in Analogie sehr leicht verstehen. Und zum Zeitpunkt A habe ich zwei geladene Kugeln oder zwei Magneten, ist völlig egal, also zwei miteinander in Wechselwirkung stehende Körper. Körper 1 sendet zum Zeitpunkt 1 ein, machen wir es mal für Magneten, Spaß, ein Magnetfeld hier nach rechts. Es sendet natürlich zu allen Zeitpunkten Magnetfeld in alle Richtungen, ist klar, ein Magnet sendet ja permanent in alle Richtungen Magnetfeld, aber ich greife nur mal diese eine Komponente aus, die hier nach rechts in X-Richtung ausgesendet wird. Und nach rechts trage ich den Raum auf. Also eindimensional, weil es einfach dreidimensional doof zu malen ist, es reicht ja jetzt die Zeit, Raum eindimensional zu malen. Dieser Pfeil läuft also nach rechts und diese Wechselwirkungskomponente läuft jetzt mit, ja, man könnte es halt vielleicht mit X-Geschwindigkeit oder mit Propagationsgeschwindigkeit des Feldes eben nach rechts. Erreicht zu dem Zeitpunkt TC den Körper 2. Und jetzt frage ich Sie, welche Magnetkraft spürt Körper 2 zum Zeitpunkt TC? Die Kraft, die dem Wechselwirkungsabstand des blauen Pfeils entspricht. Weil die Wechselwirkung lief ja von hier, von dem X-Wert bis zu hier, bis zu jenem X-Wert. Das heißt, das da ist die Wechselwirkungsdistanz, die die beiden Körper wirklich voneinander echt spüren, aufgrund der endlichen Propagationsgeschwindigkeit der Felder. Die klassische Coulomb-Näherung würde sagen, wir ignorieren die Propagationsgeschwindigkeit, wir nehmen einfach einen Fotoblitz, machen plopp eine Aufnahme zum Zeitpunkt PC, gucken, wo die beiden Körper waren und sagen, dann wäre das hier der Wechselwirkungsabstand. Nun ist es klar, je näher der Abstand, umso größer die Kräfte. Wir kennen das, wenn Sie zwei Magneten zusammenhalten, je dichter sie kommen, umso größer die Kräfte. Das heißt also, bei dem größeren Abstand sind die Kräfte kleiner. Tatsächlich beobachtet also die Kugel 2 eine kleinere Magnetkraft, als sie nach der klassischen Näherung wäre. Und zwar deshalb, weil die beiden Körper sich einander annähern. Der läuft ja auf den anderen zu. Mit der Zeit laufen die zusammen. Umgekehrt ist es, wenn die beiden Körper sich voneinander entfernen, dann lasse ich jetzt hier zum Zeitpunkt TA die Wechselwirkung loslaufen und damit der Körper 2 ja wegläuft. Also die Wechselwirkungskraft, die läuft natürlich nach rechts, aber der Körper läuft weg. Der läuft ja auch nach rechts, der Körper 2. Jetzt stellen Sie sich vor, einer läuft mit 5 Stundenkilometer nach da drüben und ich laufe mit 10 Stundenkilometer hinterher, dann brauche ich eine Weile, bis ich den einhole. Und deshalb laufe ich weiter, als wenn der stehen bleiben würde. Deshalb ist die Wechselwirkungsdistanz die echte. Auch eine andere als die statische. Ist klar. Statisch würde ich ja nur einfach sagen, zum Zeitpunkt TC, mal ein Foto und guck, das ist jetzt der Abstand und den setze ich ein, das wäre der grüne Pfeil. Aber tatsächlich laufe ich, bis der Hund den Hasen einholt, läuft er den blauen Pfeil. Das heißt, hier ist der Abstand kürzer als in der statischen Näherung. Das heißt, die Kraft ist in Wirklichkeit größer als in der statischen Näherung. Das könnte zusammenfassen mit zwei Sätzen, mit zwei Merksätzen. Wenn die Körper sich einander annähern, dann wird die Kraft verringert. Und wenn die Körper sich voneinander entfernen, wird die Kraft erhöht. Das heißt, ich kann zwei Körper hinhängen, ja?
Man muss aber wahrscheinlich die Geschwindigkeit annähern. In etwa der Auswirkungsgeschwindigkeit.
Ja, die sollten von der Größenordnung. Ja, das ist richtig. Ich wiederhole es mal, dass jeder laut die Frage versteht. Muss die Geschwindigkeit der Bewegung in etwa der Geschwindigkeit der Feldstärke entsprechen? So, größenordnungsmäßig ja. Wenn die zu dolle unterschiedlich sind, dann ist die statische Näherung gut genug. Also, wenn Sie zum Beispiel jetzt sagen, ich halte mit der Hand zwei Magneten und lasse sie so langsam zusammen. Dann haben Sie da 0,01 Meter pro Sekunde, 10 Zentimeter in der Sekunde oder 1 Zentimeter in der Sekunde. Und die Propagationsgeschwindigkeit der Felder, die ist natürlich irre viel größer, dann merken Sie es nicht. Also für so einen simplen Fall ist die klassische Näherung längst gut genug. Wenn die beiden aber so ungefähr ja, vergleichbar werden, dann merken Sie den Einfluss. Das Problem ist, dass natürlich jetzt in der Berechnung der Wechselwirkungskraft sehr viel Größen mitspielen. Bei Coulomb, also bei den grünen Pfeilen, muss ich einfach hinschreiben, eine Proportionalitätskonstante, Lv4b Epsilon 0 heißt die im Coulomb-Fall, mal Ladung 1 mal Ladung 2 geteilt durch R Quadrat. Das war's. Da brauchen Sie nur die beiden Ladungen und den Abstand. Fertig. Und jetzt muss ich die Geschwindigkeit der Kugel 1 und die Geschwindigkeit der Kugel 2, also sozusagen die Bahnkurve, Physiker sagen Trajektorie dazu, also die Bahnkurve der Kugeln ins Coulomb-Gesetz zusätzlich mit reinpacken. Und dazu außerdem auch noch die Bahnkurven der Felder. Das wird mathematisch arg aufwendig. Ich habe es ja durchgerechnet, das geht schon. Aber es frisst viel Rechnerzeit. Also ich habe so einen normalen PC mit 2,8 GHz auch schon mal ein paar Stunden rechnen lassen, bis ein Ergebnis rauskommt. Das Ganze kann ich nämlich wie folgt sagen. Also der Trick ist, ich konstruiere eine Bahnkurve entlang der die Wechselwirkungskraft nicht konservativ ist. Wenn ich einen statischen Fall betrachte, also eine statische Näherung, dann kann ich sagen, hier habe ich Kraftweg, ein Kraftwegverhalten, egal wie auch immer, auf dem Hinweg habe ich die gleiche Kraft wie auf dem Rückweg, also rote Kurve und blaue Kurve für Hin- und Rückweg, die sind gleich. Egal welches Gesetz ich einsetze, im statischen Fall ist ja die Bewegung nicht drin, das könnte auch ein ganz anderer Kurvenverlauf sein. Der Kurvenverlauf spielt jetzt keine Rolle. Das Entscheidende ist, auf dem Hinweg habe ich die gleiche Kraft wie auf dem Rückweg. Wenn ich dann über den Weg integriere, kriege ich die Energie. Und weil ich ja hinwärts die gleiche Funktion integriere wie auf dem Rückweg, habe ich auch die gleiche Energie hin wie rück. Das heißt, das Ganze gibt einen geschlossenen Zyklus. Ich fahre hin und zurück und habe einen geschlossenen Zyklus. So kennen wir das. Das ist die typische klassische Energieerhaltung in der statischen Näherung. Ich laufe auf den Berg hoch und laufe wieder runter und wenn ich keine Reibung hätte, dann wäre die Energiebilanz wieder bei Null. Dadurch, dass aber jetzt das Coulomb-Gesetz oder auch die Magnetkraft von der Bewegungsgeschwindigkeit der Körper abhängt, kann ich ja sagen, wenn ich die beiden auseinanderziehe, ist die Kraft, nochmal zurück, dass ich nicht verdrehe, wenn ich die beiden auseinanderziehe, ist die Kraft erhöht, wenn ich die beiden aufeinander zulaufen lasse, ist die Kraft verringert. Also, wenn ich die beiden auseinanderziehe, ist die Kraft erhöht, wenn ich die beiden aufeinander zulaufen lasse, ist die Kraft verringert. Der absolute Kurvenverlauf ist wieder egal. Entscheidend ist nur, dass die beiden Wege unterschiedlich sind. Da ist eine Differenz dazwischen. Und wenn ich jetzt das Integral über die beiden Kurven mache, dann habe ich das Integral über die rote Kurve kleiner und das Integral über die blaue Kurve, was ich dann abziehen muss, ist größer, sodass insgesamt kein geschlossener Zyklus überbleibt. Das heißt, ich habe in Summe am Ende nach einem Zyklus eine andere Energie im System als zuvor. In dem Moment, wo ich die Propagationsgeschwindigkeit der Felder ins Coulomb-Gesetz oder in die Magnetkraft reinstecke, habe ich nach einem geschlossenen Zyklus eine andere Energie als zuvor. Das ist sozusagen der Weg, der mir zeigt, wie ich den konservativen, also konservativ heißt, dass die, ist kein politischer Begriff jetzt, das sage ich mal den Laien, sondern der Physiker versteht unter einem konservativen Feld ein wirbelfreies Feld, das heißt, Nabla-Kreuz-Feld ist Null, oder auch Rotation des Feldes ist Null. Also es ist ein Fachbegriff, der nicht politisch zu interpretieren ist jetzt. Also, ich hab also durch die Berücksichtigung der Laufzeiten der Felder erreicht, dass das Feld nicht konservativ wird. Beim geschlossenen Zyklus sehe ich dann, dass da in Summe eine Energie rauskommt. Und das nützt sich auch. Übrigens, gerade haben Sie noch die Frage gestellt, wie ist es eigentlich mit, wann ist die Näherung gut und wann ist sie schlecht? Also ich gucke mir mal eine klassische Bohrmaschine an. Nehmen wir mal an, das Ding wäre 10 cm groß und setzen wir mal einfach, um ein Gefühl für die Zeiten zu kriegen, eine Laufgeschwindigkeit von Lichtgeschwindigkeit ein. Dann habe ich eine Laufzeit, Strecke geteilt durch Geschwindigkeit von 0,3 Nanosekunden und da frage ich natürlich zu Recht, welcher Ingenieur interessiert sich für 300 Mikrosekunden, wenn ich eine Bohrmaschine konstruiere? Außerdem sind die abgelegten Bohrmaschinen meistens noch kleiner. Also für so eine klassische Bohrmaschine sind Energievernichter. Man gibt 500 Watt elektrisch rein und kriegt 300 Watt klassisch raus. Also für so einen klassischen Energievernichter kann man ruhig die Laufzeit der Felder ignorieren, da macht es nichts. Anders ist es in der Computerindustrie, so wie ich vorhin sagte, die Fertigung der Mikrochips ist so klein, da müssen wir die Casimir-Kräfte berücksichtigen. Mikroprozessoren im 3 GHz-Takt, die sind so schnell, 3 GHz, da wäre ich ja wieder genau bei den 0,3 Nanosekunden. Die berücksichtigen sogar schon bei der Konstruktion der Computer die Laufzeit der Felder. Da ist es drin. Die kommen immer drum herum um die Raum, denke ich. Die haben einfach die Laufzeit der Signale in den Leitungen mit voll berücksichtigt. Das ist heute Industriestandard für die schnellen Computer. Also wer merkt schon die 0,3 Nanosekunden? Die merkt jeder, der einen Raumenergiekonverter bauen will. Weil wenn er die 0,3 Nanosekunden ignoriert, dann hat er nämlich den Effekt verbunden. Nebenbei bemerkt, ich habe mir mal den Spaß gemacht, so ein bisschen Computerspielerei zu machen. Ein Hertzscher Dipolstrahler ist ja bekannt für die Emission einer elektromagnetischen Welle. Ich lasse zwei Ladungen oszillieren. Und wenn Sie aufgrund der endlichen Propagationsgeschwindigkeit der Felder die Abstrahlcharakteristik der oszillierenden Ladungen berechnen wollen, dann kriegen Sie genau das raus, was Heinrich Hertz im 19. Jahrhundert schon rausgebracht und publiziert hat. Das heißt, die endliche Propagationsgeschwindigkeit der Felder, so wie ich das hier einführe, zu berücksichtigen, ist wieder mal nicht auf meinem Mist gewachsen. Ich bin ja kein Plagiat. Das gibt es seit Heinrich Hertz. Deswegen beziehe ich mich auf den. Der hat damit schon überlegt, wie er seine Antennen baut und hat den Mechanismus des heute Hertzschen Dipolstrahlers, also nach ihm benannt, entwickelt. Deswegen sage ich immer noch, ich habe nichts Neues entwickelt, ich setze nur ein paar Puzzleteile zusammen, die es schon gibt, dass ein neues Bild daraus wird. Aber das ist eben das Problem, das Coulomb-Gesetz wird irre kompliziert, weil sie eben nicht nur den Ort, sondern halt auch die Ladung mit reinstecken müssen und auch die Geschwindigkeit der Ladungsträger mit reinstecken müssen. Es gibt einen richtigen Rechenort. Das heißt, nur mal so aus Spaß. Eine Differentialgleichung der harmonischen Schwingung schreibe ich natürlich aus dem Ärmel hin, das mache ich jeden Drittsemester ohne Mühe vor, für den klassischen Fall, für den konservativen. Aber da haben Sie hier oben eine Konstante stehen, da steht einfach nur ein C. Und dann ist es im Prinzip ein Ding, naja, das können die Studenten an der Fachhochschule nicht lösen, weil es hier nicht linear ist. Aber da müssen sie an die Uni gehen, wenn sie sowas kriegen wollen. Aber das kann man machen. Nur mühsam wird es in dem Moment, wo Sie die Konstante hier nicht mehr konstant haben, sondern als Funktion einer Vielzahl von Parametern darstellen. Sie müssen ja x, 1, 2 als Trajektorien x von t darstellen. Und das macht natürlich die ganze Geschichte mühsam, weil das c plötzlich nicht nur von Parametern, sondern wiederum von Funktionen abhängen. Und diese Funktionen sind wiederum von der Lösung der Differentialgleichung abhängig. Das ist also alles ineinander verknüpft und dadurch braucht man so brutal viel Rechenzeit, um so ein Ding zu rechnen. Ich habe diese Differentialgleichungen selber gelöst. Hemdsärmlich, wie ich auch meinen Rotor selber gebaut habe. Und irgendwann schrieb mir ein Mathematiker, sagen Sie mal, warum nehmen Sie eigentlich nicht das offizielle Runge-Kutta-Verfahren? Also ich glaube Ihnen das nicht ohne Runge-Kutta-Verfahren. So, dann probieren Sie es doch selber. 3 Wochen später schrieb er mir zurück. Also ich habe es jetzt mit dem Runge-Kutta-Verfahren probiert und ich habe es auch verifiziert und Sie haben ja recht, ja, warum sagt uns das denn niemand? Jetzt will ich das Ganze mal veranschaulichen anhand eines Paares schwingender Kondensatorplatten oder eines Paares schwingender Magneten. Also ich habe zwei Körper, die miteinander in Wechselwirkung stehen und durch eine Feder verbunden sind. Das heißt, hier habe ich die Massen 1 und 2. Das können Kugeln sein, dann habe ich eben Kondensator aus zwei Kugeln. Das können auch Kondensatorplatten sein, das können Magneten sein. Das spielt jetzt gar keine Rolle. Die sind durch eine Feder verknüpft. Und wenn ich die Feder auseinanderziehe, dann macht es eine harmonische Schwingung. Also eine harmonische Schwingung ist klar, kennt jeder. Die Differentialgleichung von so einem Ding ist auch ein Anfängerbeispiel, also das ist wiederum nichts Kompliziertes. Ich habe hier eine Symmetrielinie rein, ich mache einfach nur ein Federmassependel, weil die zweite Seite ja nur eine symmetrische Reproduktion der ersten Seite ist. Es reicht also, wenn ich das halbe System rechne, dann ist es beim Einsetzen nachher leichter und dann kriegen Sie die typischen klassischen Lösungen raus. So, jetzt gehe ich im nächsten Schritt her und lade die Kugeln elektrisch auf, oder ich mache mal, also das sind einfach nur Massen, jetzt lade ich die elektrisch auf. Und dadurch bekomme ich zusätzlich einen Kern in die Differentialgleichung. Das ist ja eine Kräftegleichung hier. Also Sie sehen hier die Trägheitskraft und Sie sehen hier die Hooke'sche Federkraft. Und jetzt bringe ich zusätzlich noch die Coulomb-Kraft zwischen den beiden Klappern rein. Also das hier wäre mein Q1, Q2, P4, Epsilon 0 und hier unten habe ich den Abstand. Das wäre dann sozusagen die Federlänge und die Auslenkung der Kugeln aus dem Ruhezustand. Also ich würde die Differentialgleichung leider nicht linear, aber das lässt sich auch noch, weil es ja statisch gerechnet ist. Ich habe die Coulombkraft jetzt statisch drin, weil die Konstante hier oben eine Konstante ist. Das lässt sich auch noch ganz prima klassisch rechnen, da brauchen Sie noch nicht viel komplizierte Algorithmen. Sowas lässt sich machen. Und der Trick ist, in dem Moment, wo ich jetzt die Propagationsgeschwindigkeit der Felder reinbringe, also in dem Moment, wo ich die Raumenergie angreifen will, da muss ich hier dieses komplizierte C durch jenes lange C ersetzen. Und dadurch wird die Differentialgleichung kompliziert. Die Lösungen, die habe ich mal ausgerechnet. Das hier wäre das Beispiel ohne Laufzeit der Felder, aber mit Aufladung der Kugeln. Also Sie stellen sich das vor, ich fange hier links mal bei Zeitpunkt 0 an, fahre nach rechts die Zeit in Sekunden auf und nach oben habe ich die Auslenkung der Kugeln in Metern und dann mache ich das einfach so. Jetzt habe ich an den beiden Kugeln einen bunten Stift hinten dran, der untere Stift ist blau, der obere ist violett und fahre da an der Leinwand entlang und lasse die Kugeln so schwingen. Dann sehen Sie, bei ungeladenen Kugeln eine Sinusform der Schwingung und bei geladenen Kugeln ist klar, wenn die Kugeln ganz außen sind, ist die Anziehungskraft weniger, als wenn die ganz innen sind. Ist ja klar, wenn die Magneten dicht beieinander sind, dann ziehen die stärker, als wenn die weit auseinander sind. Kennt ja jeder. Das heißt, dass es außen hier eine langsamere Bewegung, eine langsamere Umkehr gibt als innen, aber das ist auch kein Problem. Und jetzt kommt nämlich der Trick, in dem Moment, wo ich die Propagationsgeschwindigkeit der Felder reinbringen. Da passiert Folgendes. Schauen Sie mal auf die Darstellung mit Händen. So, beim Zusammenfahren ist, jetzt muss ich nochmal zurückgehen, damit ich es nicht verwechsel. So, hier war die Erklärung. Beim Zusammenfahren habe ich die verringerte Kraft und beim Auseinanderfahren habe ich die erhöhte Kraft. Also, Feder. Beim Zusammenfahren verringerte Kraft, beim Auseinanderfahren erhöhte Kraft. Beim Zusammenfahren verringerte Kraft, beim Auseinanderfahren erhöhte Kraft. Die haben damit die Arme zu kurz. Ist klar. Und das ist der Trick. Dadurch schwingt sich das von alleine, also nicht von alleine, aus Raumenergie gespeist, natürlich auch. Beim Zusammenfahren verringerte Kraft, beim Auseinanderziehen schwingt sich es auf. Das geht aber natürlich nur, wenn ich die Laufzeit der Kugeln und die Laufzeit der Felder und die Laufzeit der Nullpunktoszillationen aller drei exakt aufeinander abstimme. Also da muss ich drei Dinge zusammenpassen. Wenn ich das richtig aufeinander abstimme, dann kann ich so anfangen und nach ein paar Sekunden schaukelt sich das auf und hat viel größere Amplituden. Jetzt verstimme ich das System. Das hier ist nochmal die Differentialgleichung, das hat man schon. Also es ist nicht lineare Dynamik, das geht sogar dann im Zweifelsfall noch in die Chaos-Theorie rein, wie auch immer. Jetzt verstimme ich das System. Jetzt würde ich gern mal in dem Paintbrush-System eine Vergrößerung machen. Kann man hier irgendwo was vergrößern? Nein, das geht jetzt irgendwie. Dann sehen Sie es hier, oder kann man es bis hinten erkennen, hier schaut sich das System auf. Wenn ich das System verstimme, dann schaut es sich ab. Also hier fange ich mit einer großen Amplitude an und das führt dazu, dass die Amplitude immer kleiner wird. Ja, was ist denn jetzt los? Ich habe keine Reibung. Also ein reibungsfreies System, das sich mit der Zeit langsam ausbremst, das zum Erliegen kommt. Hä? Das ist doch klar. Ich verstimme die Felder so, beim Zusammenfahren habe ich die erhöhte Kraft, beim Auseinanderfahren habe ich die verringerte Kraft. Ich muss ja nur die dreierlei Bewegungsgeschwindigkeiten gegeneinander verstehen. Und was passiert ist, ich wandle klassische Energie in Raumenergie um. Also ich kann mit dem System nicht nur die Raumenergie in klassische Energie umwandeln, sondern auch zurück klassische Energie in Raumenergie. Das zeigt, wie schön die Energieerhaltung passt. Ich kann das wirklich in Raumenergie rein und raus machen. Und ich kann das System natürlich auch juxhalber mal so abstimmen, ist ein bisschen Fummelei mit den Parametern am Computer, dass Sie hier Energieerhaltung sehen. Also klassische Energie und Raumenergie für sich erhalten. Ich wandle also immer gleich viel Raumenergie in klassische wie klassische in Raumenergie zurück. Und dann habe ich Fließgleichgewicht. Immer gleich viel hin wie zurück, heißt das beide für sich bleiben.
Das geht aber nur beim Rechnen. In der Physik gibt es nicht, oder?
Ich habe es in der Physik noch nicht ausprobiert, aber ich gehe davon aus, dass es in der Physik auch geht.
Na, wenn immer die Entfernungsbewegung die stärkere ist, kann ich nicht jetzt auf einmal den Effekt haben, dass die Näherungsbewegung die stärkere ist.
Ja gut, wenn Sie eine Phasenverschiebung reinkommen, dann wird es schon. Sie muss das System dann schon so umbauen, dass Sie da zurechtkommen. Wenn Sie eine Phasenverschiebung im System haben, dass das Aufschaufeln die Bewegungsgeschwindigkeiten der Kugeln verstimmt, dann kommen Sie natürlich irgendwann an eine Grenze. Und diese Grenze ist mir sogar wichtig, weil man das dafür sorgt, dass das Raumenergiesystem nicht um die Ohren fliegt. Also ich habe zum Beispiel mal den Dirk Schadach kennengelernt, der war bei dem Klaus Jebens, Erinnerung Tesla. Der war Mitarbeiter bei dem Klaus Jebens und der hat bei dem Klaus Jebens versucht, einen Raumenergiekonverter zu bauen und irgendwann hat er so viel Raumenergie konvertiert, dass der arme Dirk Schadach mit Verbrennung und dritten Grades ins Krankenhaus musste. Das hat er mir selber mal erzählt, also ich kenne den Dirk Schadach so. Wenn der Raumenergiekonverter so viel konvertiert, dass in das System wegläuft, haben sie schlichtweg verloren.
Die Konvertierung kann er doch nur bei der Auseinanderbewegung machen, nicht bei der
Zusammenarbeit. Ja doch, die macht er immer. Sie müssen nur die das Entscheidende ist ja, dass sie hier die Nicht-Konservativität der Kurve kriegen. Also praktisch diese Kurve hier kriegen. Jetzt können sie aber nicht sagen, machen sie die Raumenergiekonversion hier oder hier oder hier oder hier, sondern entlang einer Kurve merken sie, jetzt hat er bei dem Zyklus konvertiert. Und ich kann den Zyklus natürlich so einstellen, dass er Raumenergie in klassische wandelt, oder ich kann auch den Zyklus umgekehrt einstellen, dass er klassische in Raumenergie wandelt. Haben Sie, das erinnert mich auch wieder unheimlich stark an die Thermodynamik. Sie kennen den Stirling-Motor.
Ja.
Beim Stirling-Motor können Sie auch den linkslaufenden und den rechtslaufenden Prozess machen. In beiden Fällen haben Sie im Idealfall reibungsfrei den Kanonwirkungsgrad. Beim rechtslaufenden Prozess haben Sie eine Wärmekraftmaschine, da ist der Wirkungsgrad gerne 1. Das heißt, Sie wandeln Wärme in mechanische Energie und erzeugen die Abwärme. Und beim linkslaufenden Prozess haben Sie eine Kraft-Wärmemaschine, die auch als Wärmepumpe bekannt ist. Und Sie haben den Kehrwert des Kanonwirkungsgrades, der ist dann größer 1. Und Sie wandeln dann zusätzlich Wärme in mechanische Energie in Wärme. Also das können Sie auch in der Raumenergie in beiden Richtungen machen.
Ich kann Ihnen noch nicht folgen bei der Umkehrung, aber es ist egal.
Aber ich habe noch kurz was gesagt, Wärmepumpe funktioniert anders für das Stirling-Motor.
Bitte ein? Ah ja, Wärmepumpe hat eine andere Technik. Stimmt, Sie haben recht, der linkslaufende der linkslaufende Stirling-Motor ist keine Wärmepumpe, Sie haben recht, schuld, war bei Christoph.
Da kann der Stirling-Motor auch nicht umfassen, oder der mechanische Energie in Wärme umbauen.
Ja doch, Sie können ihn rechts oder links laufen lassen, das geht.
Das wird schon Wärme, aber dann hat man nicht mit einem Wärmeverdruss.
Ja, das habe ich akustisch nicht verstanden.
Ja, das kennt man, kann man Stirling.
Ja, man kann kühlen mit Stirling.
Das geht schon, also Sie können ihn rechts und links laufen. Aber das heißt drum, mir geht es wirklich darum zu zeigen, dass Sie hier in der Analogie erkennen, dass man Raumenergie wirklich als vollwertige Energieform anschaut und nicht nur sagt, Sie können die nutzen, sondern Sie können wirklich rein und raus und hin und zurück wandeln.
So, an dem Beispiel kann man ja erkennen, dass immer Masse einem Feld verliert wird.
Das ist so.
Ja. Nachdem man Masse, wenn man sie an die Geschwindigkeit einer Feldausbreitung heranbringt, sehr große Massenkräfte erzeugt. Sind da Elektronen oder elektrische Leiter noch an.
Da bekomme ich nachher noch jede Menge technische Schwierigkeiten, deren Lösung ich im weiteren Verlauf des Vortrags darstellen möchte.
Aha.
Also, es ist ein längeres Stück meines Vortrags noch. Das ist nämlich genau der entscheidende Knackpunkt, der praktisch die nächsten 10, 15 Folien oder noch mehr ausmacht.
Ich hätte noch eine Frage noch. Der Spezialfall, dass Energieerhaltung bleibt. Wie war da die Abstimmung?
Ich habe die ganzen Dinge alle im Internet publiziert, also die ganzen Parameter, die Algorithmen, wie sie es rechnen, das habe ich alles im Internet frei publiziert. Das kopieren Sie einfach raus und dann sehen Sie die.
Okay.
Das Problem ist, das technische Problem, was Sie jetzt angesprochen haben, das ist eigentlich meine nächste Folie, nämlich zu sagen, Sie müssen die mechanische Geschwindigkeit des Körpers an die Ausbreitungsgeschwindigkeit der Felder, also im Zweifelsfall Lichtgeschwindigkeit oder irgend sowas, Ihre Großes anpassen. Wie kann ich einen Dauermagneten mit einer Feder so stark koppeln, dass die an der Lichtgeschwindigkeit schwingen? Also das wird nichts. Da muss noch ein Knopf dran, da müssen sogar noch zwei, drei Knöpfe dran, bis das wird. Das erste ist die Kontrolle der Ausbreitungsgeschwindigkeit der Felder. Wenn Sie die beiden als Kondensatorplatten betrachten, dann haben Sie hier oben eine Feder. Und jetzt sagt die Leitungstheorie, so ein Kondensator lädt sich um. Also Sie laden von einer Kondensatorplatte auf die andere die Energie um und lassen die Energie durch eine Spule laufen. Und dann haben Sie 1 durch Wurzel L-C- als Ausbreitungsgeschwindigkeit des Signals mit L- und C- als Induktivitätsbelag und Kapazitätsbelag der Leitung. Also Sie können mit einer langen Leitung, wo das Feld praktisch nicht direkt so drüber geht, sondern durch die lange Leitung muss, die Ausbreitungsgeschwindigkeit der Wechselwirkungsfelder irre bremsen. Und die Elektroingenieure sagen, ja, was da schwingt beim LC-Schwingkreis, ist ja Feldenergie. Also Sie können praktisch diese Schwingung irre bremsen, wenn Sie eine lange Spule da reinmachen und eine große Kapazität. Das ist also mal der erste Ansatz, dass ich sage, ich möchte von der Seite der Felder möglichst bremsen. Die Felder sind ja eigentlich unheimlich schnell und ich bremse die so gut ich kann. Also ich kaufe mir einen Kondensator so teuer oder so groß, wie ich ihn halt kriegen kann. Das reicht aber nicht. Die zweite Seite ist, dass ich sage, ich muss die Massen beschleunigen. Also ich muss von unten her die Bewegungsgeschwindigkeit der Massen noch erhöhen. Und wenn ich das beides zusammenbringe, dann komme ich irgendwann mal an einen Punkt, wo es sich trifft. Und nur wenn ich den Punkt schaffen kann, dass ich praktisch die Bewegungsgeschwindigkeit der Massen, die Bewegungsgeschwindigkeit der Felder, also in der Propagation, und die Bewegungsgeschwindigkeit der Drückungswellen zusammenbringe, dann habe ich es erst erreicht. Also das war die Bremsung der schwingenden Energie, die die Differentialgleichung wieder mal nicht gerade erreicht hat. Und dann können Sie auch wunderbar das System aufschwingen lassen. Der Trick war, als ich hier noch 150 Nanowatt vorführen konnte, auch mit dem Ding im Vakuum, da war es noch schön. Ich habe es mit diesem Teil hier in der Theorie her gerade mal auf, na, mit diesem Teil hier habe ich es gerade auf ein paar hundert Femtowatt, höchstens mal ein Dicowatt gebracht, nach der Theorie. Also so können Sie noch gar nichts tun. Und wenn ich jetzt oben diese Spule dran mache, dann komme ich immerhin nach der Theorie schon im Mikrowattbereich. Also das wär zumindest schon mal was. Aber Mikrowatt ist natürlich auch noch nichts. Sie sehen aber, wie schön sich das aufschwingen kann. Das heißt wieder, ich habe hier die Ladung des Kondensators und die mechanische Bewegung der Komponenten aufgemalt. Und Sie sehen die elektrische Energie, also die Ladung des Kondensators, die schwingt ganz hübsch auf in dem Beispiel. Und jetzt da sind wir immer noch bei ein paar hundert oder bei ein paar hundert Nanowatt oder bei 1, 2, 3 Mikrowatt. So, wie geht es weiter? Anpassung der mechanischen Frequenz. Ich muss die Kugeln schneller machen. Jetzt hatte ich bei der Feder ein Problem. Eine Feder muss nämlich die Kugel dauernd zum Stillstand bringen. Wenn ich zwei Kugeln an eine Feder dranhänge, die schwingen jetzt, dann müssen die stehen bleiben und umkehren. Dann müssen die wieder stehen bleiben und umkehren. Immer außen, an jedem Extrempunkt, ganz hinten, ganz außen, haben sie umkehrt. Das heißt, die Feder, die muss stark sein, damit sie die Kugeln jedes Mal zum Stillstand und dann wieder auf fast Lichtgeschwindigkeit beschleunigt. Oder Lichtgeschwindigkeit nimmer, wir sind ja jetzt langsamer durch die Spule, aber auf Feldgeschwindigkeit immerhin noch. Auch wenn es nur 10 hoch minus 6 der Lichtgeschwindigkeit ist. Aber Sie müssen ja die Kugeln jedes Mal zum Stillstand bringen und dann innerhalb einer Viertelperiode wieder auf die Feldgeschwindigkeit und dann wieder runter zum Stillstand. Das heißt, Sie brauchen eine unheimlich starke Feder und eine unheimlich starke Feder führt zu unheimlich kleinen Amplituden. Und dann kriegen Sie in die Kugel keine Energie rein. Aber was macht eine Kugel? Die Kugel macht ja im Prinzip eine eindimensionale Oszillation. Und ich sage mir, wie wäre es, wenn ich die Oszillation jetzt mal zweidimensional darstelle? Eine Drehbewegung ist ja nichts anderes als eine zweidimensionale Oszillation. Sie können ja so einen Kreis darstellen als Sinus T, Cosinus T. Das heißt, ich drehe den Magneten und das N hier oben zum Beispiel, das schwingt jetzt nach unten und dann wieder nach oben und nach unten, gleichzeitig aber auch links und rechts, links und rechts. Aber der Trick ist, da ist keine Feder, ich muss das Ding jetzt abbremsen. Ich kann das einmal schnell machen lassen und dann schwingt es praktisch zweidimensional so schnell, wie ich das Ding halt laufen lassen kann. Wenn ich sage, ich mache da 100.000 Umdrehungen die Minute, dann habe ich sehr viel schneller als mit einer Feder. Und die Methode habe ich trotzdem noch auf einen vernünftigen Wert. Und damit komme ich in die Lage, nicht nur die elektrische Energie hochzuziehen, sondern auch die mechanische Energie anzupassen in dem System. Ich habe jetzt hier das ein bisschen umgebaut. Also ich sage hier, ich mache einen LC-Schwingkreis, einfach damit ich die Feldenergie in dem Schwingkreis schwingen lassen kann und baue einen Magneten in den LC-Schwingkreis ein, damit der Magnet durch die Drehung immer wieder Spannungen in die Spule induzieren kann. Also eine Viertelumdrehung induziert der Magnet eine Spannung in die Spule und in der nächsten Viertelumdrehung übt die Spule eine Lorentzkraft auf den Magneten aus. Und so geht es immer hin und her. Ich mache noch einen kleinen Verbraucher da rein. Und dann kann ich sehen, mit so einem System, hier schreibe ich den Spulenstrom in Ampere auf und das da unten ist eine Sekunde Fullscale, also 10.000 Divisions ist eine Sekunde. Und da kriege ich, also ich fange mal an, das Ding so leicht anzudrehen und innerhalb von einer Sekunde habe ich in dem Beispiel schon bei 20 Ampere drin. Also da kriege ich dann plötzlich die Leistungsdichten, von denen ich die ganze Zeit geträumt habe. Damit müsste es gehen. Da haben Sie dann auch keinen Stress, hier mal die Leistung hinzumalen, also die Windgeschwindigkeit. Das sagt uns praktisch, wie schnell das Ding dreht. Ich kurbel das an und innerhalb kürzester Zeit verdoppelt sich die Drehgeschwindigkeit einfach aus der Raumenergie heraus. Also beim Ankurbeln habe ich so, der Kondensator und die Spule, die sind völlig ungeladen. Ich kurbel den Magneten an und der Magnet induziert eine Spannung in die Spule. Die schwingt zum Kondensator, schwingt zurück. Und nach der ersten Schwingung ist die schon in der Lage, den Magneten zu beschleunigen, sodass ich jetzt schon mehr Energie habe als beim Ankommen.
Da können wir jetzt gerne zusammenbauen. Wenn die 1000 Euro haben wir bei einer anderen, die Kugel haben wir auch
gleich. Ja, ist einverstanden. Dann legen Sie mal bitte schön noch 1 Million drauf, um die Theorie exakt zu rechnen.
Wieso? Was ist da noch an das, was ist da an das Aufwendige dran?
Die Genauigkeit der Parameter. Also was ich vorgeführt habe in Ermangelung von Zeit, also es waren nur ein paar Monate, wir standen mir nicht zur Verfügung, dass man mal vom System her erklärt, wie man an sowas überhaupt grundsätzlich rangeht. Da sind aber die Zahlen nicht in keiner Weise irgendwie abgeglichen. Also wenn Sie sich die Algorithmen anschauen, ich habe nie probiert, ob die Felder sich wirklich genau mit Lichtgeschwindigkeit ausbreiten. Das wäre zum Beispiel als erstes mal zu messen. Ich habe auch Magneten, das sehen Sie in meinem Algorithmus drin, und Magneten einfach durch zwei Spulen emuliert. Das ist ein ganz einfaches Verfahren, um mal vom Prinzip her zu demonstrieren, wie man Stromverteilungen emuliert. Aber Sie müssen jetzt angehen und eine seriöse Stromverteilung für den Magneten mit einer Genauigkeit von mindestens 1% emulieren. Dazu empfehle ich Ihnen, eine Hall-Sonde zu nehmen und die Feldstärke wirklich als dreidimensionales Vektorfeld exakt durchzumessen. Und das dann durch eine geeignete Stromverteilung zu emulieren, die Sie dann sinnvollerweise durch die rückwirkende Coulomb-Kraft, durch die rückwirkende Lorentz-Kraft aus der Spule kontrollieren, dass Sie sagen können, nach der Emulation ist die Lorentz-Kraft einerseits und die induzierte Spannung in der Spule andererseits jetzt im Bereich von ein paar Prozent genau mit dem, was Sie messen, zusammen. Wenn Sie diese ganzen Messungen alle ausführen, dann müssen Sie parallel dazu die Theorie entsprechend präzisieren. Also ich habe ja jetzt einen kleinen Algorithmus von nur 20, 30 Seiten Programmtext. Sie müssen das natürlich wesentlich verfeinern, um dann die Theorie an das genaue Experiment anzupassen. Es ist ja immer so in der Physik, wenn Sie Theorie und Experiment parallel entwickeln, dann wird eins exakter, dann wird das andere exakter und die müssen sich immer gegenseitig angleichen, bis sie die Präzision haben, die sie brauchen, um dann den nächsten theoretischen Schritt in den Griff zu bekommen. Und so können Sie langsam durch die theoretischen Schritte einen nach dem anderen durchtasten. Wenn Sie dann ein paar gute Theorie-Doktoranden haben, die auch diese fiesen Differentialgleichungen in den Griff kriegen und noch einen ordentlichen Rechner dazu kaufen, der um ein paar Zehner von Tennis schneller ist als ein PC, dann haben Sie auch die Chance, dass Sie das binnen einiger, sagen wir, 2, 3 Jahre irgendwie auf den grünen Zweig kommen. Und dann können Sie anfangen, über Ihre paar tausend Euro zu reden für den Bau.
Also das ist schwierig im Elektromotor.
Aber ja, wenn das leichter wäre als ein Elektromotor, können Sie in jedem Kaufhaus kommen. Also das muss man ganz klar sagen, ich habe bisher, ich kriege 5 bis 10 E-Mails am Tag, wo irgendwelche Hobbybastler mit dem Argument kommen, ich baue es nicht mit. Ich schreibe jedem Zeug, das hat keinen Sinn. Also man braucht dafür eine professionelle Forschungsinfrastruktur, sonst haben Sie keinen Zugang. Sie merken schon anhand der Aufgabenstellungen, die ich erkläre, wie man da rangeht, da kommen Sie als Bastler nicht hin. Was kostet der gute Förstersonde oder Holzsonde allein? Und damit ist ja noch nicht genügend getan. Sie brauchen ja noch einen Schrittmotor, um die Feldstärke zu messen. Und wenn Sie die Messung haben, haben Sie vielleicht 2% der Frage. Ich gehe noch mal kurz zurück. Eine witzige Geschichte ist ja auch, ich habe ja vorhin erzählt, nach einer Viertelumdrehung eine Viertelumdrehung lang induziert der Magnet Spannung in die Spule und die nächste Viertelumdrehung macht die Spule eine Lorentzkraft auf den Magneten und so geht es immer weiter. Das heißt, Sie haben aus der Theorie der Differentialgleichung heraus ein ständiges Bremsen und Beschleunigen des Magneten. Der wird immer abwechselnd schneller, langsamer, schneller, langsamer. Wenn Sie sich diese Kurven anschauen, sehen Sie, dieses permanente schneller, langsamer werden. Das ist eine ganz witzige Geschichte. Ich habe so einen ähnlichen Vortrag mal in Nürnberg vor Raumenergie-Fachleuten gehalten. Und da sagt mir einer, jetzt glaube ich Ihnen, nachdem ich die Kurve sehe, dass der wirklich Raumenergie wandelt. Weil das ist ein ganz typisches Kriterium für Raumenergiekonverter mit ordentlicher Leistung, dass sie dieses permanente Hin und Her der Bewegung brauchen. Also ist permanente schneller oder langsamer.
Und der Tesla hat das schon als Kopf, wenn es funktioniert.
Vermute ich mal, der Tesla war unheimlich genial. Es kann auch sein, dass er irgendwie anderes System hat. Aber der hat sowas, irgend sowas hat, muss der ja wohl haben.
Der Strom,
ja, stimmt, da haben sie es. Da haben sie auch wieder diese. Stimmt.
Dann,
na gut, der Keppelmotor ist meinem System in gewisser Weise verwandt, aber er ist im Unterschied zu meinem kein Selbstläufer. Also was der Keppel nicht kann, ist ein Selbstläufer.
Warum? Wer hat noch kein Kapazität?
Nun,
ich
habe den Keppelmotor im Labor selber getestet, die haben mich besucht. Also ja, wir haben das genau mit dem Ostsee kontrolliert. Das ist eine ganz feine Sache. Also, ja, natürlich. Wir haben auch Power Analyzer dran hängen, wir haben alles probiert. Richtig. Also, der Keppelmotor ist eine ganz feine Sache. Aber das Problem, der hat die Abstimmung der Propagationsgeschwindigkeit nicht drin. Und darum kommt er nicht auf den Selbstläufer. Also der hat praktisch so ein Stück weit in den Gang, dann hat er aufgehört. Also der Cäsar Soos hat mir auch gesagt, wir haben da ein finanzielles Problem gehabt und wir müssen jetzt erstmal das, was wir haben, irgendwie vermarkten. Und deswegen hat er den Rest nicht mehr machen können. Dass da saßen ein paar Ingenieure ein paar Jahre dran und dann haben sie den Rest können einfach nicht mehr kriegen, weil das Geld aus ist. Da müsste man, um den Keppelmotor zum Selbstläufer zu machen, müsste man die Abstimmung noch tun. Was ich wirklich interessant fand beim Keppelmotor, haben Sie den Keppelmotor auch mal vermessen? Achso, okay. Was ich ganz interessant fand, das Keppel-Team hat uns verschiedene Motoren mitgebracht und da war einer davon, der mit dem besten Wirkungsgrad, den wir hatten, der kam auf 91%. Der war so simpel und primitiv gebaut. Die haben noch nicht einmal Lagerungen rein. Da war ein Stück Holz und da drin lief die Metallachse, die hat noch irre gequietscht. Also die haben mit Reibung Energie vernichtet und haben trotzdem einen Wirkungsgrad von 91% erreicht. Also das war für mich schon faszinierend. Also da ist was dran an dem Keppelmotor. Aber wenn er natürlich 91% nur auf die Messwaage bringt, dann kann ich den Raumenergiekonverter bestätigen. Dann habe ich ihm gesagt, wenn er die Batterie gar macht, ist er kein
Raumenergiekonverter.
Ja, aber der Trick ist ja, dass er überhaupt nicht. Ja, das reicht mir nicht. Also das ist mir nicht. Das ist ein Schritt in die richtige Richtung. Aber wenn er wirklich Raumenergiekonverter ist, dann muss er immer weiterlaufen. Dann muss er in der Lage sein, mit seinem eigenen Energieoutput die Batterie wieder zu laden, damit er sich selber permanent am Laufen halten kann. Ja, eben, genau. Ja gut, da kann man sagen, ich habe nur die Effizienz verbessert. Deswegen muss es noch keine Raumenergie sein. Das weiß ich erst dann, wenn er in der Lage ist, sich selber am Laufen zu halten. Also da bin ich so wissenschaftlich streng, wie es bei allen meinen Darstellungen war, da beißt die Maus keinen Faden ab. Wenn er nur länger läuft und trotzdem die Batterie leer macht, dann reicht mir das nicht.
Das muss nicht reicht wissen, aber ich werde es wirklich
Ich halte es für einen guten Schritt, weil er trotz sehr viel Reibung doch einen erstaunlich guten Wirkungsgrad rübergebracht hat. Die Energie in der Spule. 450 Watt in einer Sekunde gewonnen, 450 Joule in einer Sekunde gewonnen, heißt 450 Watt Leistung. Und das Ganze ist so ein Ding, so ungefähr in der Größe, 10 Zentimeter, 15 Zentimeter oder sowas in der Kante. Aber Sie sehen immer dieses permanente Wechselspiel zwischen Bremsen und Beschleunigen. In der elektrischen Ladung genauso, in der elektrischen Ladung genauso wie in der mechanischen Bewegung. Das da habe ich mal gemacht, weil ich mir dachte, ich kann mit meinem Algorithmus im Prinzip her jeden Raumenergiekonverter simulieren. Also ich könnte theoretisch mit dem Konzept der infiniten Propagationsgeschwindigkeit der Wechselwirkung, kann ich jeden Raumenergiekonverter rechnen. Was immer Sie wollen, da habe ich gedacht, ich simuliere mal den Keppelmotor. Habe ich aber dann nicht zu Ende rechnen können, weil da die Zeit nicht war. Das muss ich dann aufgeben. Aber im Prinzip wäre es möglich, dass ich den Keppelmotor simuliere und dann anfange, die Parameter so zu berechnen, dass er den zum Selbstläufer machen kann. Aber da haben Sie natürlich auch wieder den ganzen Theorieüberbau zu machen. Das heißt, man müsste einen eigenen Doktoranden dran sitzen, der mal ein paar Jahre was macht. Sie können Cola-Konverter berechnen. Bitte? Also ich habe ein Jahresbudget von 1000 Euro, davon müsste ich aber noch meinen Computer am Laufen halten, ein paar 100 Euro brauche ich auch noch für Tonner, um meine vielen Klausurblätter zu kopieren. Dazu habe ich das Problem, dass es an der Fachhochschule kein Promotionsrecht gibt. Das heißt, ich darf überhaupt keinen Doktoranden einstellen, weil Fachhochschulen von Gesetzes wegen das grundsätzlich nicht können. Ich glaube, das reicht schon, um die Frage zu beantworten. Und Sie hätten Lust, ich auch, aber uns blutet beiden dasselbe Herz, ich weiß schon. Das war der letzte Konverter, den ich dann noch gerechnet habe. Das war eine Publikation, da habe ich so ungefähr 30 Seiten Text und 30 Seiten Algorithmus drinstecken, um noch mal ein bisschen detaillierter zu zeigen, wie man rangeht. Aber nochmal allen Hobbybastlern ans Herz gelegt. Die Zahlen, die sind nicht abgegeben. Ich habe da zum Beispiel die Berechnung einer Induktivität drin, das hast du mir gerade vorhin erzählt, die ist einfach aus einer Formelsammlung rauskopiert und die ist um eine 10er Potenz falsch. Das ist mir auch egal. Da muss ich halt die Kapazität auch um eine 10er Potenz anpassen und irgendwann kommt es schon wieder hin oder ich muss die Spule ein bisschen anders wickeln, ein paar mehr Wicklungen drauf machen, dann kommt es schon hin. Also das lässt sich alles machen. Nur es ist halt wirklich nur als Demonstrationsbeispiel gedacht, wie man an solche Fragestellungen rankommt und es sind keine Zahlen, die man so umsetzen kann zu bauen. Wenn man das wollte, dann müsste man wirklich jetzt vernünftig mit ein paar Doktoranden rangehen.
Bei den Berechnungen sind immer relativ wenig Quantumen vorhanden, ja?
Ja, das kam daher, ich hatte am Anfang einmal mit 1600 Windungen gerechnet und dann habe ich 65.000 Volt Kondensatorspannung. Aber ich kann keine Spule wickeln, die 65.000 Volt hält.
Aber schon, man hat ja gesagt, die Propagationsgeschwindigkeit des Feldes ist ja auch wichtig, dass man die runterbringt. Dazu brauche ich aber viel Windungen, oder?
Ja, freilich. Wenn die wenig Wind, ich muss das L mal 10 muss groß werden. Das heißt, wenn ich wenig Windungen habe, brauche ich ganz viel Kapazität. Und dann passiert es mir halt im Zweifelsfall, dass ich da 1000 Mikrofarad Kapazität hinstellen muss. Weil das ist natürlich dann aufwendig. Wenn ich dann 1000 Mikrofarad Kapazität bei 1000 Volt hinstelle, habe ich einen größeren Kondensator. Aber dafür kann ich das Ding dann auch wieder so bauen, dass ich sage, da kriege ich wirklich in der Größenordnung von der Waschmaschine 10, 20, 30 kW raus. Und das aber dann permanent 24 Stunden. Und das Trickreiche bei dem System ist, also ich hatte Ihnen ein Beispiel gerechnet mit 100 Mikrofarad, mit einem Lastwiderstand von 640 Milliohm, 30.000 Umdrehungen. Da scheitert auch schon manche Hobbybastler. Es ist wenig, also besser wird es mit 80 oder 100.000 Umdrehungen. Da kann ich nur sagen, die Industrie baut Turboladerrotoren in den Autos in der Serie, in der Größenordnung. Also das heißt, machbar ist sowas. Aber ich würde mir nicht als Hobbybastler zutrauen, meinen Turbolader selber zu basteln. dieses Ding bringt dann, dieses Ding bringt dann knapp 600 Watt auf die Waage, davon den größten Teil mechanisch, ein bisschen was elektrisch, alles selbst läuft. Aber das ist kein Ab- und zum Antrieb. Sie werfen das Ding einmal an, das heißt, der Magnet, der da innen drin sitzt, der wird einmal beschleunigt, dass er seine 30.000 Umdrehungen macht und anschließend gibt es die Energie. Und das Witzige ist, dass er aufgrund des Systems die Drehzahl hält. Also wenn ich die Belastung wegnehme, dann leistet er wenig und wenn ich die Belastung wieder drauf gebe, dann leistet er wieder mehr. Der läuft immer mit der gleichen Drehzahl weiter. Das heißt, das System ist systembedingt unfallsicher. Nicht, dass es so geht wie beim Harigi, der hat versucht, so einen Bedini-Motor nachzubauen und nämlich die Kiste so schnell geworden, da war auch plötzlich zu viel Raumenergie drin, dann hat ihm die Schutz, dann sind die Magneten zentrifugal rausgeflogen, weil sie ihm das dicke Aluminium zertrümmert hat, aber er hat Massivmaterial benutzt. Und dann hat sie ihm die Schutzbrille zertrümmert, dann sind die Magneten durchs Gartenfenster, durchs Fenster raus, im Garten hat die Frau von ihm noch 2-3 Monate später die Magneten beim Rasenmähen. Also, da muss man arg aufpassen, weil die Raumenergie, die hat eine irre hohe Energiedichte. Also ich habe mal die Energiedichte der Raumenergie auf die fundamentalen Konstanten der Natur zurückgeführt, quantenelektrodynamisch berechnet. Da stehen dann solche Größen drin wie das Planck'sche Wirkungsquantum und die Masse des Elektrons und die Lichtgeschwindigkeit. Wenn man das zusammenführt, kommen wir auf eine Energiedichte von 1,001 mal 10 hoch. Ne, ich habe nur für die elektromagnetischen Wellen. 37 für alle Komponenten. Ich habe jetzt nur für die elektromagnetische Komponente gerechnet, das sind 10 hoch 23. Aber 10 hoch 23 Joule in einem Kubikmeter. Das ist irre viel. Das heißt, ich kann eigentlich jedem, der einen Raumenergiekonverter baut, nur empfehlen, ergreifen Sie von Anfang an Maßnahmen, dass Ihnen das Ding nicht wegläuft, sonst geht es Ihnen wie dem Dirk Schallach oder dem Harigi und Ihnen kriegt die Suppe um die Ohren. Ich habe hier, hab ich noch Zeit, diese Phasengeschichte zu erzählen? Was hat die Uhr? Ich noch Zeit dazu? Oder
weitermachen!
Weitermachen! Weil die Folie dauert 5 Minuten. Sonst, wenn wir noch die 5 Minuten mehr kriegen, dann machen wir es noch. Und zwar habe ich hier mal gezeigt, wie es ist, wenn der Magnet überholen würde. Also hier habe ich Ladung im Kondensator. Und ich habe auch Ladung in der Spule. Ladung in der Spule heißt ja, die fließt als Stromfluss. Erzeugt mir hier oben also einen Nordpol, hier unten einen Südpol. Wenn das Feld stärker wird, habe ich nicht einen Nordpol, sondern drei Nordpole hingezeigt. Das ist einfach so stark. Und wenn das Feld ganz schwach wird, habe ich eben gar nichts mehr hingezeigt. Genauso die Ladung im Kondensator, ein Symbol, kein Symbol oder hier drei Symbole. Weil die Ladung ja immer zwischen Kondensator und Spule hin und her schwingt. Hier in diesem Beispiel sieht man, wie der Nordpol jenen Südpol. In diesem Beispiel sieht man, wie der Nordpol jenen Südpol anzieht und der Südpol jenen Nordpol anzieht. Es gibt also ein Drehmoment rechts rum. Hier in dem Beispiel ist der Abstand klein, das Feld groß, das Drehmoment sehr groß und hier in dem Beispiel habe ich gar kein Drehmoment. Ist klar, weil der Magnet am Feld ausgerichtet ist. In dem Beispiel habe ich auch kein Drehmoment, weil kein Feld ist. Und hier ist es inzwischen so, dass die Ladung zurückgesprungen ist, dass inzwischen hier oben der Südpol ist. Es gibt also wieder ein Drehmoment rechts rum. Und hier gibt es auch wieder Süd nach Nord, auch wieder das Drehmoment rechts rum. Hier unten wieder gar kein Drehmoment. Das heißt, ich kriege immer entweder kein Drehmoment oder Drehmoment rechts rum. Das heißt, es beschleunigt ständig rechts rum. Das ist ein Betriebszustand des Konverters, in dem die Raumenergie den Rotor beschleunigt. Jetzt wird der Rotor zu schnell. Der fängt an zu überholen. Das heißt, die rechte Kolumne 1 bis 8 unterscheidet sich von der linken Kolumne 1 bis 8 dadurch, dass der Magnet in jedem Zustand um 45 Grad weitergedreht ist. Der Magnet ist schneller geworden, ist dadurch um 45 Grad weiter vorne. Das heißt, ich habe hier einen Drehmoment rechts rum. Hier ist der Magnet nicht so schräg, sondern schon senkrecht. Das heißt, da, wenn es fällt am stärksten ist, gibt es gar kein Drehmoment. Und hier ist das Drehmoment links rum. Und gleich genau das hier oben aus. Und da habe ich dann wieder kein Drehmoment, weil kein Feld ist. Das heißt, ich habe hier zweimal nichts und zwei, die sich ausgleichen. Hier unten wieder zweimal nichts und zwei, die sich ausgleichen. Das heißt, ich kriege kein beschleunigendes Drehmoment mehr. Und das ist der Trick. In dem Moment, wo man den Magnet überholt, nimmt das System den wieder zurück. Weil ich bei so einem Motor immer eine Phasenverschiebung zwischen Feld und Magnet brauche. Und wenn der Magnet zu schnell wird und die Phasenverschiebung dadurch verschwindet, dann habe ich sozusagen eine Selbstsicherheit drin, dass das System nicht weglaufen kann. Also so ein Konverter, der ist unfallsicher. Der läuft immer mit der gleichen Drehzahl. So wie der Schwingkreis schwingt, so muss das Ding laufen. Und dadurch haben Sie die Sicherheit, dass Ihnen der Magnet nicht rausputzt.
Frage dazu. Kann es sein, dass diese Darstellung ein bisschen verwirrend ist? Weil in Ihrer vorigen Folie läuft ja der permanente Magnet nicht so, wie es hier dargestellt ist, im Kreis mit der Wicklung, sondern er läuft da heraus und hinein.
Ja, das ist auch so gedacht. Also wenn Sie das verwirrt, der muss genau so laufen. Die Feldlinien von den Dauermagneten müssen die Kupferbindungen senkrecht schneiden. Nur hier habe ich eine zweidimensionale Darstellung. Wie wollen Sie das zweidimensional symbolisieren?
Ja, man müsste eigentlich, wenn der Permanentmagnet so dargestellt ist, müsste man die Spule nur als senkrechten Strich einzeichnen. Dann würde die.
Ja, dann erkennt man immer, dass es Spule ist. Vielleicht als dreidimensionale Projektion herstellen. Also Sie können ja mit so einem CAD-Programm das schön dreidimensional projizieren und dann. Können Sie sowas? Können Sie das machen?
Nein, ich kann es nicht, aber ich wenn die Spule nur als senkrechter Strich
ich kann es nicht, weil ich überlastet bin. Ich hätte das wissen, aber ich habe schlichtweg keine Zeit dafür. Wissen Sie, wie ich Kopien mache? Ich stelle mich am Kopierer hinter den Studenten in die Schlange. Also wenn man, ich habe keine Zeit, ich bin anderweitig beschäftigt. Aber Sie sind vielleicht Student und haben vielleicht die Zeit. Also jeder der es hört und der sowas machen kann, kann mir diese Folie in drei Dimensionen schicken. Ich habe keine Idee. Dann ist es weniger Verwirrung zugegeben. Also mechanische Belastung wird benötigt, um den Phasen Unterschied zwischen der elektrischen und der mechanischen Bewegung aufrechtzuerhalten. Wenn die mechanische Belastung weg ist, dann kann der Magnet dann mühelos die elektrische Ladung einholen. Und wenn er die einholt, dann wird keine Raumenergie gewandt. Dann läuft es einfach mit konstanter Drehzahl weiter. Das heißt, selbst wenn die Last wegfällt, überholt er nicht. Und dann geben Sie die mechanische Belastung drauf und er hält immer dieselbe Phasendifferenz in etwa. Also mindestens die Frequenz. Phasendifferenz kann ein bisschen variieren, aber die Frequenz ändert. Das heißt, wenn ich eine leichte Belastung mache, kann ich 100 Watt wandeln. Wenn ich mehr Belastung mache, kann ich 200, 300, 400 Watt wandeln. Nur wenn ich überlaste, ich meine, mit der starken Bremse können Sie alles abstoppen. Allerdings würde ich zum Anhalten des Systems nicht die mechanische Überlast vorschlagen, sondern ich würde in den LC-Schwingkreis einen Schalter reinmachen, den machen Sie auf und dann schwingt nichts mehr und dann bleibt es eh stehen.
Eine Frage habe ich noch. Sie wollen die Frequenz des LC-Schwingkreises in Resonanz mit der Drehzahl des Permanentmagneten bringen.
Das muss.
Das ist die Resonanz. Warum nennen Sie das System Doppelresonanz?
Also die Namensgebung kam noch daher, weil ich ursprünglich mit der Spule den... Mit der Feder die beiden Körper verbunden hatte. Das heißt, die eine Resonanz war die mechanische mit der Feder und die zweite Resonanz war in dem LC-Kreis. Und das waren die zwei Resonanzen. Und aus der Tatsache, dass ich nachher das Ding mal umkonstruiert habe, um mehr Leistung zu ziehen, hat sich zwar ein guter Konverter ergeben in der Theorie, aber ich habe dann einfach die alte Namensgebung weiterbehalten. Das ist nur sozusagen aus historischen Gründen, wenn Sie es so wollen. Auch wenn die Historie nur ein halbes Jahr alt ist. Winkelgeschwindigkeit in der Anlaufphase. Ich werfe das Ding an mit einer gewissen Drehzahl, aber Vorsicht, hier ist der Nullpunkt stark unterdrückt. Also ich werfe es mit einer bestimmten Drehzahl an. Zuerst einmal habe ich im LC-Schwingkreis keine Energie. Das heißt, durch die Induktion, der Magnet induziert in der Spule eine Spannung, kriege ich erst einmal überhaupt Energie in den LC-Schwingkreis rein. Die fehlt natürlich der mechanischen Bewegung des Magneten. Und nach einer gewissen Zeit geht es zurück und beschleunigt mit dem Magneten wieder. Und dann pendelt sich das um einen konstanten Betrieb ebenso ein. Das ist der Trick dabei. Mechanische Leistungsentnahme, da habe ich so verschiedene Modelle probiert, um die mechanische Leistungsentnahme zu simulieren. Unheimlich spannend. Ladung im Kondensator, das ist im Wesentlichen ein modulierter Sinus. Also was sich hinter der blauen Fläche verbirgt, ist eine Sinusschwingung, weil die Ladung ja ständig hin und her schwingt. Wenn Sie es in hoher Zeitauflösung plotten, sieht man das auch. Nur in der stark gedrängten Zeitauflösung ist die Strichbreite zu breit, um den Sinus darzustellen. Gesamtenergie im System. Interessant vielleicht noch der Strom. Den sieht man dann nicht. Interessant vielleicht noch der Strom, der liegt bei dem Rechenbeispiel auch im Bereich von schnell mal 100 oder 200 Ampere. Deswegen habe ich zum Teil die Spulen auf sehr dicken Windungen aufgebaut, aber ich habe zum Beispiel auch eins aufgebaut mit einem 100 μ Draht und 50 Ampere da drin. Also es geht nicht darum, das so zu rechnen, dass ich es jetzt danach numerisch nachbauen könnte, sondern ich zeige einfach im Grunde, wie man es macht. Numerisch bauen würde ich natürlich gerne, aber wie gesagt, das ist ein größerer Aufwand. Leider habe ich die Erfahrung machen müssen, dass es Bastler gibt, die es probieren, trotzdem nicht abgeraten haben und die hinterher sagen, wir sind enttäuscht. Das verdirbt mir ein bisschen den guten Ruf des Konverters, das ist schade, aber umgekehrt sage ich auch, ich habe es euch vorher erzählt, lasst es lieber, es geht eh nicht. Es gab auch Bastler, der mich fragt, mach's mit, und ich musste sagen, ich habe keine Zeit, keine Möglichkeit, also der Aufwand, der nötig ist, den kann ich nicht stemmen. Ich würde annehmen, wenn ein großes Forschungsinstitut oder eine Uni dran geht, dann ist es zu machen. Also es gibt noch eine Menge offener Fragen. Es gibt ja auch nicht nur den EMDR-Konverter. Wenn ich Möglichkeit hätte, würde ich den EMDR-Konverter natürlich bauen, weil es ist also von der Theorie zu eindeutig. Aber ich würde auch parallel noch ein paar andere Systeme probieren. Wenn Sie zum Beispiel einen Laptop antreiben wollen, dann würden Sie nicht so einen EMDR-Konverter da unten drin haben wollen, der Ihnen da dauernd 50.000 Drehungen macht. Das ist einfach doof. Das rappelt zu viele Schächte, die man nicht kann. Da gibt es Kristallzellen zum Beispiel, was der Markus Reif mal probiert hat. Das sind Batterien, die nie leer werden. Die haben nur im derzeitigen Zustand eine viel zu mickrige Energiedichte. Der Markus Reif hat gesagt, ich will als Bastler selber probieren, dass ich es hinkriege. Der hat sein gesamtes Vermögen verschafft. Und am Ende hat er das nicht so weit optimieren können, dass man es vermarkten konnte. Deswegen sage ich, also mein Häusler verkloppen und so ein Ding bauen, das macht keinen Sinn. Wenn Sie aber mit einer Unistruktur im Hintergrund so eine Kristallzelle bauen, also eine Batterie, die nie leer wird, dann können Sie Laptops verkaufen. Eine Kristallzelle ist wie eine Batterie, die steht einfach ruhig da. Dann können Sie einen Laptop kaufen ohne Ladegerät. Das Ding läuft einfach nicht aus Raumenergie getrieben. Klar, keine Frage. Aber es ist ein anderes System als bei EMDR. Deswegen sage ich, es gibt für jede Anwendung das zugehörige optimale Raumenergiesystem. Ich würde zum Beispiel meinen EMDR für Autos gut empfehlen, weil der hauptsächlich mechanische Leistung macht und wenig elektrische. Ich würde aber zum Beispiel für einen Haushalt, wo Sie wenig mechanische Leistung brauchen, aber mehr elektrische Leistung brauchen, einen Marinov-Konverter, also einen Motionless-Konverter nach Stefan Marinov. Stefan Marinov war Kollege, Physikprofessor an der Universität Sofia in Bulgarien. Der hat ein System entwickelt mit ein paar Spulen und einem Bariumferrit-Joch und die haben festgestellt, dass man unter bestimmten Tricks mit Hochfrequenz, das ist immer wieder bei der Hochfrequenz, das Bariumferrit auch nicht energiekonservativ ummagnetisieren kann. Also für den Haushalt würde ich so ein Motionless-System bekommen. Deswegen würde ich sagen, man müsste mehrere Systeme entwickeln für jeden Einsatzfall. Das, was dort am besten passt zum Gebäude trocknen, würde ich zum Beispiel Aquapulver vorziehen.
Genau. Danke, Entschuldigung.
Okay. Das ist mein Glück.
Da habe ich mal so ein paar Beispiele veranschaulicht für Fragen, die noch nicht geklärt sind. Also die einfache Näherungsformel der Induktivität, das ist, was du feststellst, das war der Diesel natürlich grob daneben, so wie es jetzt noch richtig geht, auch schon da drin, das war mir natürlich bekannt. Ich meine, wenn man so ein einfaches Ding macht, dann weiß man natürlich, wo die Näherungen stecken. Keine messtechnische Kontrolle und so weiter. Also da sind auch noch ein paar so Hinweise gegeben für Dinge, die zu tun sind, dass man sowas zum Laufen kriegt. Ich zitiere mal Nikola Tesla vor über 120 Jahren. Es ist bloß eine Frage der Zeit, bis die Menschen sich an das Räderwerk der Natur anschließen werden. Für Nikola Tesla war es eine Frage der Zeit. Er hatte 40 Jahre später das Gerät. Ich hätte es nie geglaubt. Und ich habe mich auch grundsätzlich nur darauf beschränkt, Dinge zu erzählen, die ich für seriös halte, um meinen Ruf nicht zu verderben. Von dem Tesla-Konverter spreche ich halt deshalb, weil mir der Sohn des Heinrich Jebs das persönlich erzählt hat.
Der Konverter, der ja, den er in dem Pierce Aeros verwendet hat, war einer ohne bewegte Teile von ihm.
Was ich von den Jebens mitbekommen habe, waren da sehr viele Röhren, also Glasröhren drin.
Aber keine bewegten
Teile. Keine bewegten Teile. Aber der Jebens hat nicht gewusst, was die Glas... Klaus Jebs, der Sohn von dem Heinrich Jebs, hat mir beschrieben, von seinem Papa her. Der meint, es war ungefähr so breit, ungefähr so hoch, ungefähr so lang. Und es hat der Tesla in einem Koffer aufbewahrt und er hat seinem Assistenten den Koffer nicht gegeben. Tesla hat zu der Zeit im Waldorf Astoria gewohnt, der mochte immer im Hotel wohnen und er hat den Koffer selber immer mit sich ins Hotelzimmer genommen und hat es nicht seinem Assistenten gegeben. Und es lief dann so, dass er den Koffer rein hat, dann hat er seinem Assistenten, demontierst du mir, das konnte der. Und dann saß der Assistent am Steuer, vorne links, Tesla saß vorne rechts, bei seinem Konverter, und James saß hinten auf der Rücksitzbank und hat sich das Spiel angeguckt.
Das heißt, der Konverter kann nur elektrische Energie produziert haben, und der Pierce Aeros muss einen Elektromotor gehabt haben.
Ja, und der Elektromotor war, wie hieß die Marke noch? War das General Electric? Der hat sich einen Standard-Elektromotor aber umbauen lassen. Das lief nicht mit einem normalen Elektromotor, sondern der hat sich den speziell für diesen Konverter umbauen lassen, damit er ihn damit antreiben konnte. Also eine Sonderkonstruktion. Und die sind damals mit dem Tesla auf der Rücksitzbahn rausgefahren zu den Niagara-Fällen und haben sich den Wasserfall angeguckt, weil der Tesla ja dort den Stromgenerator montiert hat und den wollte einfach den jedem zeigen. Schade, da war der Kollege von der Wien, da hatte ich gehofft, dass der noch da wäre, weil er nämlich im ersten Teil eine Frage gestellt hatte, dann habe ich gesagt, im zweiten Teil kriegt er die Antwort. Mit der Dynamik der Felder wollte er doch wissen. Und ich kam ja wirklich im zweiten Teil jetzt raus. Schade, dass er das nicht gehört hat.
Okay, wir sind für den ersten Teil einmal. Vollen Applaus, ne?
Dann kann ich nur sagen, machen Sie die Öffentlichkeitsarbeit, die Publikationsarbeit. Denn wenn die Mehrheit der Leute so ein Ding will, dann kann man es auch bauen. Da gibt es auch die Möglichkeiten dazu. Also selber fast nützt nichts, aber wenn Sie wirklich helfen wollen, dann erzählen Sie es einfach tausenden von Freunden. Wenn jeder nur tausend Leuten erzählt, dann habe ich nächstes Mal schon 100.000 Aufrufe bei der Internet.